Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Kate Malaika am Mikrofon. Hallo. Schule und Corona, das ist seit Wochen ein heiß diskutiertes Thema mit vielen Meinungen und vielen Vorstellungen. Wie man aus dem nächsten Schuljahr ein Gutes machen kann, das ist ab heute das Thema eines digitalen Hackathons. Also eine Art Online-Entwicklungswerkstatt, zu der sich viele Leute zusammenfinden mit Ideen und Lösungsvorschlägen. Darüber berichten wir und fragen zudem, wie man beim digitalen Vorreiter Estland den Distanzunterricht gerade bilanziert. Und das Studium ohne Campuspräsenz interessiert uns. Wie läuft das zurzeit? Wir hören dazu Beispiele aus München und Göttingen. Lasst uns gemeinsam Schule verändern. Gemeinsam können wir funktionierende Lösungen entwickeln, digital und nicht digital, um mit Rückenwind ins neue Schuljahr zu starten. Unter diesem Motto und dem Hashtag Wir für Schule wollen von heute an Schulleitungen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und Eltern Lösungswege für eine gute Schule in Corona-Zeiten finden. Schirmherrschaft haben der Bundesbeauftragte für Digitalisierung und das Bundesbildungsministerium übernommen. Schwarmintelligenz ist also sozusagen aktiviert und 500 Vorschläge gibt es schon. Uwe Jahn berichtet.
Unter dem Hashtag Wir für Schule geht es darum, 5 Tage zu überlegen, wie das Schuljahr 2020/21 am besten aussehen soll. Denn obwohl die Corona-bedingten Schulschließungen unerwartet und plötzlich kamen, gibt es wertvolle Erfahrungen. Initiator Max Mendler von lehrermarktplatz.de, das ist eine Plattform für digitales Unterrichtsmaterial, will diese Erfahrungen nutzen.
Eine spannende Lehre aus der Corona-Krise ist auch nach meiner Beobachtung, dass sich das Selbstverständnis vieler Lehrerinnen und Lehrer ändert. Sie sind mutiger geworden, innovativer, probieren mehr aus, werden digitaler. Ich glaube, da tut sich was Tolles an der Basis.
Direkt von der Basis kommt Nina Toller, Lehrerin an einem Gymnasium in Duisburg. Sie ist beim Hackathon dabei und erzählt:
Was wir jetzt gelernt haben während der Corona-Zeit, ist, dass tatsächlich sehr viel online und digital geht, dass man gut mit der Mehrheit der Schüler in Kontakt bleiben kann und auch viel mehr anderes Lernen fördern kann. Und das hoffe ich mir, dass das auch vielleicht für die nächsten Schuljahre bleibt und umgesetzt werden könnte.
Zum Beispiel mit ihrer Schülerin Madalina aus der 8. Klasse. Madalina drückt es in einer Sprachnachricht so aus.
Ich erhoffe mir von dem Projekt Hackathon, dass man unsere Ideen, Vorschläge und Wünsche auch in die Tat umsetzen kann und wird, um die Schule zu einer immer weiteren verbesserten Version von sich selbst zu machen.
Die Schule in einer verbesserten Version von sich selbst. 9 Themen sind dafür beim Hackathon gesetzt. Zum Beispiel, wie man Homeschooling am besten mit dem Unterricht im Schulgebäude kombiniert. In den Online-Foren, wo Schüler, Lehrer, Eltern sich austauschen, sollen konkrete Vorschläge entstehen. Zum Schluss wählt eine Jury die besten aus. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek, CDU, ist eine der Schirmherrinnen.
Ich denke, auch diese Zeit ist jetzt geeignet dazu, die Chancen, die da drin stecken, nämlich Veränderungen herbeizuführen, Neuigkeiten einzuführen, neue Möglichkeiten, die wir haben, durch die Digitalisierung im Schulsystem ankommen zu lassen, jetzt auch zu nutzen und jetzt einmal quer zu denken und einfach auch mal was auszuprobieren.
Denn das nächste Schuljahr kommt bestimmt. Stefan Wasmuth vom Bundeselternrat sieht es mit Sorge, weil in der Krise eben auch Defizite zutage getreten sind.
Wir erwarten von Kultusministerien und natürlich auch von den Lehrkräften, dass sie sich entsprechend während der Sommerferien bezüglich der Digitalisierung weiterbilden.
Die Corona-Krise hat außerdem gezeigt, arme Schüler sind schwerer zu erreichen und es fehlt an technischer Ausrüstung. So stehen auf dem Programm des Hackathons auch die Themen soziale Gerechtigkeit, Lehrkräftefortbildung und digitale Ausstattung.
Und für diese Ausstattung, da muss man kein Prophet sein, wird beim Hackathon vermutlich auch nochmal Nachbesserung gefordert. Denn Deutschland hat beim digitalen Lernen Nachholbedarf. Das zeigt auch ein Blick in andere Länder.
Campus und Karriere. International.
Schauen wir zum Beispiel nach Estland, das nun von seinen frühen Weichenstellungen für E-Learning und digitale Schule in der Corona-Zeit profitiert. Auch hier geht der Schulbetrieb wieder in Richtung Öffnung zurück. Carsten Schmiester.
Dass das kleine Estland als großes Vorbild in Sachen Distanzunterricht gilt, hat es seinem Tigri-Hüppe zu verdanken. Zu Deutsch Tigersprung. So hieß das schon 1997 aufgelegte Programm zur Digitalisierung, zunächst der Schulen und dann im weiteren Sinne zur Transformation des Staates von einer bis dahin Kommunikationswüste in eine digitale Ökonomie und Demokratie. Aaron war damals noch nicht geboren. Er kennt Schule nur digital. Ich hatte keine technischen Probleme, sagt er zum Distanzunterricht. Heute kommen doch alle mit Computern und dem Internet zurecht. Auch Lisa fand es nicht schlimm, seit Mitte März Corona-bedingt ausschließlich zu Hause zu lernen. Es war lustig, ich hatte mehr Zeit für mich und auch zum Ausruhen zwischendurch. Ich habe einen Computer und die, die keinen hatten, konnten sich einen von der Schule leihen. War gar kein Problem. Seit 2002 gibt es in Estland die eCool, eine Online-Plattform für digitalen Unterricht und digitale Schulorganisation. Schon vor Corona haben 85% aller Schulen im Land dieses Tool genutzt. Erfahrene Lehrer bekamen dann eine Zusatzausbildung als Spezialisten für Technologieintegration und unterstützten die Schulen bei der Einführung der neuen Systeme. Schließlich gibt es seit 4 Jahren den eKoolikott, den elektronischen Schulranzen, ein Portal, das Schülern und Lehrern Lern- und Lehrmaterial für alle Jahrgangsstufen bereitstellt. Wobei digitaler Unterricht zu Hause laut Rektor Maid Toitoja vor allem für die unteren Klassen anfangs noch als besondere Herausforderung gesehen wurde, allerdings zu Unrecht. Wir hatten hinsichtlich der jüngsten Kinder die größten Bedenken, aber dank der Tatsache, dass auch sie und ihre Lehrer Distanzunterricht schon vorher geübt hatten, waren diese Sorgen völlig unbegründet. Inzwischen geht Estland langsam wieder zurück zum zumindest teilweisen Präsenzunterricht und zieht eine erste Bilanz der voll digitalen 8 Wochen. 95% der Lehrer sagen, dass der Lehrplan in diesen 2 Monaten erfüllt wurde. Wir hatten zwar in den ersten 2 Wochen Probleme mit der Arbeit im digitalen Raum, aber dann hat die Schularbeit gut geklappt. Allerdings räumt Maid Toitoja auch ein, dass die Umstellung gerade in Nicht-Kernfächern, wo digitaler Unterricht weniger geübt war, besonders angestrengt hat, beispielsweise in Kunst oder Sport. Aber unterm Strich war das eine tolle Erfahrung, die meiner Meinung nach die Schulen in Estland weiter gestärkt und bereichert hat. Allerdings sind viele Lehrer und Schüler wie Maria nun auch ganz froh, dass der Distanzunterricht langsam wieder zurückgefahren wird. Probleme gab es nicht, aber zum Schluss wurde es langweilig ohne meine Freundin. Ich gehe lieber wieder in die richtige Schule.
Unter den vielen Veranstaltungen, die in den letzten Wochen so ausfallen mussten, waren auch viele Messen oder Aktionen zur Studien- und Berufsorientierung. Was es natürlich für die jungen Leute, die gerade mit der Schule fertig werden oder es nächstes Jahr sind, noch mal schwieriger macht. Eine Gruppe von jungen Gründern kam deshalb auf die Idee, hier mit einer digitalen Plattform zu helfen. Wegweiser, Wayweiser heißt sie und Susanne Hoffmann stellt sie vor.
Wir sind eine Gruppe von jungen Studenten und frischen Berufstätigen und wir haben in der Corona-Zeit gefragt, was können wir eigentlich machen, wie kann man vielleicht die Zeit sinnvoll nutzen. Da haben wir uns dann überlegt, es gibt so viele Schüler und Studenten, die gerade nicht zur Schule gehen können oder nicht studieren können und wollten die beiden jetzt zusammenbringen, um ja, sich gegenseitig unterstützen zu können.
Das ist Leon Lüneborg aus Bonn. Gemeinsam mit seinen Freunden hat der 28-Jährige vor einigen Wochen Wayweiser gegründet, eine digitale Plattform, die in Zeiten von Corona bei der Berufs- und Studienorientierung helfen soll. Hier werden Schülerinnen und Schüler mit Mentorinnen und Mentoren zum Austausch vernetzt.
Es bietet ihnen einfach eine etwas andere Art der Informationsgewinnung. Also es ist total anders, als wenn man etwas nur googelt oder sich lange Artikel durchliest. Man kann das einfach in einem relativ unkomplizierten Gespräch einfach sich erklären lassen und hat auch mal etwas andere Fragen stellen zum Thema Studium und eventuell Studienstart.
Auch Björn Künstlinger aus Köln gehört zu der jungen Gründergruppe von Wayweiser. Sie alle kümmern sich ehrenamtlich um die Plattform.
Grundsätzlich war es bei mir im Leben so, dass ich immer sehr viele Ansprechpartner hatte und Leute, die mir Tipps geben konnten. Und ich bin mir auch dessen bewusst, dass das nicht jeder hat. manchmal geht es auch ein bisschen darum, einfach zurückzugeben. Und wir wollen einfach allen Leuten, die eventuell keinen Ansprechpartner haben, helfen, einen passenden zu finden.
Florencia Spieker aus Bonn ist eine der ersten Schülerinnen, die Wayweiser schon ausprobiert hat. Die 17-Jährige macht nächstes Jahr ihr Abitur. Wegen Corona kann sie derzeit keine Berufsmessen nutzen. Die Phase der Zukunftsplanung gestaltet sich ganz anders als gedacht. Aber sie kann ja auch etwas Positives abgewinnen.
Weil man sich dann halt auch die Zeit nehmen kann, um sich zum Beispiel mit so Themen wie Berufswahl zu beschäftigen letztendlich, weil man ansonsten vielleicht einfach über den Alltag dafür nicht richtig die Zeit findet.
Im Moment könnte Florencia sich vorstellen, Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren. Durch Wayweiser hat sie die Kontakte von zwei Studierenden bekommen, die für das Fach in verschiedenen Städten eingeschrieben sind. Mit beiden Mentoren hat sie telefoniert.
Ich fand einfach cool, so diese direkte Erfahrung von Leuten, die eben genau das, worüber man redet, gerade machen. Und die Gespräche waren einfach super leichtgängig und total nett. Und auch super interessant, weil die Erfahrungen auch ganz unterschiedlich waren und man wirklich so eine Rundumsicht irgendwie bekommen hat.
Einer ihrer Mentoren war der 19-jährige Maxim Schönberg, der an der TU München studiert. Nach 3 Semestern hat er vom Fach Maschinenbau zu Wirtschaftsingenieurwesen gewechselt.
Dadurch, dass ich mein Studium selber gewechselt habe und dadurch, dass ich gemerkt habe, dass das, was ich am Anfang wollte, dann doch nicht das ist, was ich mir vorgestellt habe, will ich einfach probieren, dass andere den Fehler, falls man es überhaupt einen Fehler nennen kann, nicht machen. Ich bin jetzt so glücklich und so elanvoll in meinem neuen Studium, dass ich einfach den anderen helfen möchte, besser zu wissen nach dem Abitur, was man machen kann.
Normalerweise läuft ein großer Teil der Berufsorientierung über die Schulen. Doch wegen Corona findet derzeit kaum regulärer Unterricht statt. Diese Angebote fallen also weg. Zwar verlegen einige klassische Informationsstellen wie Handwerkskammern oder Studienberatungen von Universitäten ihre Angebote ins Digitale. Größere Aktionen wie beispielsweise digitale Berufsorientierungsmessen oder ein virtueller Tag des Handwerks seien jedoch erst im Aufbau, erklärt Michael Heister, der sich am Bundesinstitut für Berufsbildung um Programme zur Berufsorientierung kümmert. Bisher habe es nicht die Notwendigkeit gegeben, in digitale Angebote zu investieren. Das könnte sich durch die Pandemie ändern.
Der Zwang ist entstanden und es wird Angebote geben. Und wenn wir in 2-3 Jahren drauf gucken, wird es, glaube ich, beides geben. Und die spannende Frage wird dann sein, werden die digitalen dann wieder zurückgefahren, die jetzt entwickelt werden, oder werden sie tatsächlich neben den anderen bestehen bleiben? Und ich habe so eine kleine Hoffnung, dass sie bestehen bleiben.
Das hier ist Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Unsere Themen gibt es übrigens auch im Netz unter deutschlandfunk.de/campus. Wie weiter mit dem Schulbetrieb und Berufs- und Studienorientierung in Corona-Zeiten? Dazu haben wir in der Sendung ja schon einige Ideen und Entwicklungen und auch Hoffnungsschimmer gehört. Wie aber geht es gerade Studierenden, die quasi off-Campus sind, in Prüfungen stecken und mit Hindernissen kämpfen? Dazu hören wir 2 Lageberichte und der erste kommt jetzt aus München.
Die Ludwigstraße in München ist in diesen Tagen weitaus belebter als noch vor ein paar Wochen. Baustellenlärm, Verkehr, Menschen sitzen in den Außenbereichen der Cafés, Radfahrer zischen vorbei. Und auch viele Studierende sind unterwegs, zum Beispiel Philipp und Paulina, die für ihr juristisches Staatsexamen wieder in der Bayerischen Staatsbibliothek lernen können. Während des Lockdowns mussten sie sich anders organisieren.
Also wir haben zu Hause gelernt.
Probiert. Es ist nicht das Gleiche.
Lernen, aber es ist einfach nicht das Gleiche, weil... Ich glaube, es ist auch ein bisschen Typsache, aber dieser Cut fehlt erstmal schon, um diese Grenze von zu Hause irgendwie zur Lernatmosphäre.
Man ist motivierter in der Bib, wenn man sieht, dass andere auch lernen. Und zu Hause fühlt man sich, als wäre man die einzigste Person, die lernt.
Das Lernen in der Bibliothek ist momentan noch mit einigem Aufwand verbunden. Ein Platz muss vorab online reserviert werden. Wer aufsteht und durchs Gebäude läuft, muss eine Maske tragen. Viele Studierende bleiben daher auch weiterhin im Homeoffice, so wie Kui Chao, der im Studentenwohnheim John Mott House in Schwabing wohnt. Hier könne er flexibler zwischen den derzeit digitalen Vorlesungen und anderen Lerneinheiten wechseln. Und während des Lockdowns habe er sogar besonders gut lernen können.
Am Anfang der Beschränkungen sind viele dann sofort nach Hause gefahren. Ich würde schätzen, so vielleicht 60% der Bewohner des Hauses. Und es hat sich schon sehr entspannt angefühlt im Wohnheim, denn es ist alles ruhig und ja, man hat nichts vor, denn man kann eh nichts machen draußen.
Mit 6 statt 16 Mitbewohnern auf der Etage sei es aber manchmal auch ein bisschen einsam gewesen, sagt der gebürtige Taiwanese. Zumal Besuche zwischen den Stockwerken nicht erlaubt sind. Als Student der Elektro- und Informationstechnik hat Kui sich daher um die digitale Vernetzung im Wohnheim gekümmert. Zum Beispiel beim Weißwurstfrühstück, das einmal im Monat für alle Hausbewohner stattfindet.
Und da ich es sehr schade fand, es einfach ausfallen zu lassen, habe ich es einfach online weitergeführt. Und da wir uns ja nicht treffen können zwischen den Stockwerken, haben wir einfach gesagt, dass ein Stockwerk die ganzen Sachen kaufen kann. Und genau, man kann dann die Sachen bei den Käufern abholen und sich per Zoom dann dazuschalten oder Skype dazuschalten.
Die meisten Mitbewohner von Kui sind inzwischen zurückgekehrt. Er kennt niemanden, der aufgrund der Corona-Pandemie sein Zimmer gekündigt hätte. Das bestätigt Ingo Wachendorfer vom Münchner Studentenwerk.
Das Studentenwerk München hat keinen Leerstand in seinen Wohnanlagen. In unseren Wohnheimen gab es lediglich im April einige freie Wohnplätze. Das lag daran, dass vor allem internationale Studierende ihren Wohnplatz zum Teil kurzfristig abgesagt hatten.
Aufgrund der langen Wartelisten seien mittlerweile aber alle Plätze in München wieder belegt. Und es warten wieder knapp 8000 junge Leute auf ein Zimmer, genauso viele wie vor einem Jahr. Auch Marika Riedl leistet sich nach wie vor ein WG-Zimmer. In Zürich. Dort studiert sie Harfe an der Hochschule der Künste. Wie viele andere ist sie zu Beginn der Ausgangsbeschränkungen wieder bei ihren Eltern in der Nähe von München eingezogen.
Ich habe mir gedacht, naja, die 10 Quadratmeter in Zürich, das Zimmer ist etwas klein. Und dann habe ich meine Sachen gepackt, einen Koffer vollgestopft und bin jetzt zu meinen Eltern, weil wir doch mehr Platz haben. Habe jetzt mir mein Überzimmer eingerichtet und die Wochen hier verbracht.
Viele Vorlesungen und Übungen hat Marika digital besucht. Gefehlt hat ihr der Nebenjob, das Spielen auf Konzerten und Festivitäten.
Der Hauptteil ist weggebrochen und ich habe jetzt eben das Glück, dass ich seit ein paar Monaten an einer Musikschule für ganz wenig Stunden angestellt bin. Und da kriege ich jetzt das rein, was ich an Miete und den nötigen Lebensunterhaltskosten, die laufenden Kosten, kann ich damit decken.
Die Musikstudentin fährt an diesem Wochenende nach Zürich zurück. Ihre Hochschule öffnet teilweise wieder. Ihre Hoffnung, dass zum Wintersemester wieder mehr los ist an den Unis, dass man wieder Leute spontan auf einen Café treffen kann und die Dozenten persönlich sieht.
Anna Giordano war das über das aktuelle Studentenleben in München, wo man inklusive digitalem Weißwurstfrühstück im Wohnheim das Beste aus der Lage macht. Ja, und im Vollbetrieb, also mit vollem Campus, kennen dagegen viele Studienanfänger ihre Hochschule noch so gar nicht. Denn das neue Semester hat ja ohne Präsenzveranstaltungen begonnen. So wie für Audrey Wiechertz, die seit kurzem in Göttingen studiert und Frederik Schulz-Grewe über ihre Erfahrungen berichtet hat.
Mensa, Campus und Fakultätsgebäude der Uni Göttingen kennt Audrey Wiechertz nur verschlossen und leer. Vor einem Monat ist die 24-Jährige nach Göttingen gezogen, um ihr Geowissenschaftsstudium zu beginnen. Wegen des Coronavirus eine besondere Situation für sie. Ihre Kontakte beschränken sich auf ihre WG und eine Freundin aus ihrer Zeit vor Göttingen.
Ja, meine Freundin, die habe ich auch durch ein Praktikum im Jurastudium kennengelernt. Die ist nach Frankfurt gekommen für ihr Praktikum. Und dann hat sie sich herausgestellt, die wohnt in Göttingen und deswegen kenne ich hier eine Person auf jeden Fall.
Und ihre Mitbewohnerinnen Anne und Axel. Trotz Isolation und Homeoffice fällt es der Studienanfängerin und ihrer WG nicht leicht, Zeit füreinander zu finden.
Anne, bist du heute Abend eigentlich da? Hast du Bock auf Polenta und Champignon-Pizza?
Ja.
Bist du heute Abend zum Essen da?
Weiß ich noch nicht.
Und du, Axel?
Nee, ich glaube nicht.
Vor ihrem Umzug nach Göttingen hat sie bereits in Heidelberg, Frankreich und Frankfurt gelebt. Dort hat sie eine Ausbildung zur Industriekauffrau absolviert und anschließend 3 Jahre Jura studiert. Das Staatsexamen war ihr dann zu viel. Ihre Zukunft stelle sie sich nicht hinter einem Schreibtisch vor, sagt sie. Ihr Traum ist es nämlich, einmal Polarforscherin zu werden. So hat sie sich für einen Neustart in Göttingen entschieden. Die erste Woche in der neuen Stadt fiel Audrey Wiechertz allerdings besonders schwer.
Ich war in der ersten Woche mit kaum Internet unterwegs und es war echt anstrengend. Also ich habe jedes Mal überall gucken müssen, ob ich irgendwelche Infos verpasst habe, die irgendwie wichtig wären. Wie so Anmeldefristen zu irgendwelchen Sachen oder so.
Normalerweise hätte es verschiedene Einführungsveranstaltungen gegeben. Wegen des Coronavirus finden diese aber nicht statt. Starthilfe musste sie sich deshalb selbst suchen.
Ich habe sehr oft unsere Tutoren angeschrieben, die jetzt für Erstis zuständig waren und von denen immer schnell ein Feedback bekommen. Und auch die anderen Tutoren in andere Fächer waren auch total hilfreich und haben immer total nett zurückgeschrieben und immer Hilfe angeboten und so.
Mittlerweile finde sie sich aber ganz gut zurecht, sagt sie. Ihre Vorlesungen und PowerPoint-Folien schaut sie sich zu Hause an und macht sich parallel Notizen auf dem Laptop.
So, und das wäre jetzt ein Kurs über Massenbewegung.
Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Vorlesung Exogene Dynamik am 11. Mai 2020. Am Morgen des 1. Juni 2005, als die Einwohner von Laguna...
Ihr Alltag neben dem Studium sei zwar nicht besonders aufregend, aber schlimm finde sie das nicht. Ihre Freizeit verbringt sie mit Yoga und Telefonaten mit Freundinnen. Ansonsten erkundet sie die Stadt auf ihre eigene Art und Weise.
Mit dem Studium, immer wenn ich eine Pause mache, gehe ich mal raus und laufe immer in eine neue Straße, die ich nicht kenne. Ich habe schon vor, dann irgendwann mal mit Freunden so Cafés rauszufinden und die guten Bars dann. Und ja, ich vermisse das schon, ja. Aber mein Geldbeutel vermisst es gar nicht.
Wann sie ihren Geldbeutel wieder mehr belasten darf und Professoren sowie Kommilitoninnen kennenlernen kann, ist noch nicht absehbar.
Und unsere letzte Bildungsnachricht, die kommt heute von den Philippinen. Dort sollen die Schulen erst wieder geöffnet werden, wenn ein Impfstoff gegen das Coronavirus zur Verfügung steht. Also vermutlich erst im kommenden Jahr. Das gab das Bildungsministerium in Manila jetzt bekannt. Die Schulen auf den Philippinen waren im März geschlossen worden. Eigentlich sollten die mehr als 25 Millionen Schülerinnen und Schüler des Landes ab August wieder mit dem Unterricht vor Ort beginnen. Nun soll der Stoff vorerst weiter über das Internet oder wenn nötig auch über Fernsehsender vermittelt werden, hieß es. Mode und die Neuerfindung des Rock'n'Roll, das sind gleich zwei Themen in Corso Kunst und Pop, Popkultur nach den Bildungsthemen. Das war's für Campus und Karriere. Am Mikrofon war Kate Malaike.